nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Es geht endlich wieder los. Das Masters in Augusta steht kurz bevor. Der Start ist nur noch wenige Stunden von uns entfernt und wir blicken hier auf meinsportpodcast.de natürlich jetzt auch völlig aktuell auf dieses Turnier. Wir haben euch ja in dieser Woche schon mit historischen Geschichten, mit Geschichten rund um den Platz und dem ein oder anderen bunten Feature schon vorbereitet. Könnt ihr nochmal bei uns gerne reingucken auf Nur Golf, in unseren Nur Golf Feed. Aber jetzt wird's aktuell. Jetzt gucken wir nämlich auf das anstehende Turnier, gucken auf die Favoritenlage, gehen mal so die einzelnen Namen durch mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte, yeah, endlich Sport.
Dein Tipp, nicht nur Sport, sondern Golf natürlich und vor allen Dingen Masters.
Nein, wir haben ja in der Vorberichterstattung ja durchaus auch auf drumrum und auch auf Missstände hingewiesen und jetzt freue ich mich drauf, dass wir endlich mal wieder nur mit diesem weißen, kleinen, runden Ding da irgendwie uns beschäftigen und mit den Leuten, die das über den Platz da peitschen.
Und das machen wir jetzt nämlich auch, denn es geht, wie gesagt, los. Die Flights sind raus. Das Feld steht. 68 PGA-Tour-Sieger sind dabei im 87-köpfigen Aufgebot, das das Masters 2019 in Angriff nehmen wird. Und Patrick Reed, das ist der Mann, der die Titelverteidigung gerne unter Dach und Fach bringen würde. Jordan Spieth ist derjenige, der seine Form endlich wieder in die richtige Richtung bringen möchte. Und was käme da besser als ein Start im Augusta National, wo er nie schlechter als geteilter Elfter war. Und Rory McIlroy, der möchte selbstverständlich den Career Slam endlich vollenden und dazu kommen noch viele andere, die sicherlich auch die eine oder andere Rechnung haben. Die Serie gehen wir sie einfach durch. Nennen wir erstmal kurz ein paar Flights, weil es geht ja richtig, richtig zur Sache. Da hat sich der Veranstalter, da haben sich die Jungs, die die Flights zusammenstellen, richtig was überlegt. Das sind tolle Flights.
Oh ja, also es ist eigentlich schon, also die erste Veröffentlichung, ich weiß nicht, ob es die erste war, aber die erste, die ich gelesen habe, ging los mit Tiger, John Rahm und Hao Tong Lee. Und das ist jetzt noch nicht mal der, also abgesehen von Tiger mit seiner alles überstrahlenden Prominenz, aber der John Rahm und Hao Tong Lee, besonders Hao Tong Lee, sind ja jetzt nicht die aller prominentesten Spieler ever. Aber dieser Flight hat schon so dermaßen viel Power, weil Tiger und John Rahm, also Tiger macht eher so sein Ding, John Rahm natürlich, wir wissen, ist eher explosiv unterwegs, hat sich zwar inzwischen so ein bisschen beruhigt in seiner Art, aber ist natürlich ein mega extrovertierter Spieler, der auch mal motzt und der sich auch mal aufregt über seine Performance. Und Hao Tong Lee als, wie soll ich das jetzt formulieren, als wirklich so extrem coole Socke irgendwie, der da völlig unterm Radar fliegen wird in dieser Konstellation, das besonders auch vom amerikanischen Publikum her gesehen, die kennen den zwar, aber eben noch nicht so intensiv, wie wir ihn vielleicht ja auch der European Tour auch schon erlebt haben. Also bei dem Flight, da habe ich so richtig gedacht, so wow, was für eine Zusammenstellung. Also das könnte schon äußerst interessant werden. Und es ist nur einer von vielen.
Ist nur einer von vielen Flights, denn es geht ja munter weiter. Molinari, Cabrera, Beo, Hatton, McIlroy, Fowler, Smith, Mickelson, Rose und Thomas, Spieth, Casey und Koepka. Also alles Namen von Leuten, die ja auch durchaus in the mix sind, da vorne mitmischen können. Gucken wir erstmal auf den Titelverteidiger, auf Patrick Reed. Der hat jetzt einen eher weniger spektakulären Flight, aber Reed selber, der ist natürlich spektakulär gewesen, vor allen Dingen im letzten Jahr, nicht nur beim Masters, auch beim Ryder Cup, da spektakulär schlecht, aber das ist eine andere Geschichte. Beim Masters, da hat er ja richtig abgeräumt und vor allen Dingen diesen legendären Titel und dieses grüne Sakko sich unter den Nagel gerissen. Patrick Reed in diesem Jahr natürlich wieder dabei, der hat so ein bisschen Angst, dass seine Familie da aufkreuzt.
Ja, das ist das übliche Drama, worüber wir auch schon berichtet haben, dass ja Patrick Reed, ich würde jetzt mal ganz vereinfacht und pauschalisiert sagen, durchaus aufgrund seiner Frau, die da mit Sicherheit nicht friedensstiftend ist, und auch sicher aufgrund seiner eigenen Abnabelungsbestrebungen, wie auch immer, mit seiner Familie gebrochen hat. Das kann man, glaube ich, so dramatisch formulieren. Und das ja dazu führte, dass der die im letzten Jahr wirklich von der Security vom Platz hat runterbringen lassen. Beziehungsweise seine Frau hat das veranlasst, aber sicher auch in seinem Sinne. Und das ist natürlich einfach, also da fällt dir erstmal nichts zu ein. Ich persönlich bin kein Freund davon, mich in fremde Familiengeschichten einzumischen. Da weißt du nie, was da wohin führt. Aber es ist schon einfach krass, dass die da ihn aufgezogen haben und die ihn einfach nur gerne sehen würden, dass das dann so ist, dass er sagt, die holen wir jetzt vom Platz runter. Und das ist halt, das gehört mit zu dieser Person, Patrick Reed. Der ist da streitbar in vielen Dingen. Und ja, es ist irgendwie, also mir tut's immer leid. Mir tut's vor allen Dingen in dem Fall echt leid für die Familie. Da habe ich wenig Emotionen bei Patrick Reed, weil er sich da, ja, glaube ich, auch ein bisschen verrennt in irgendwas und einfach auch nicht die Größe hat zu sagen, dann kommt's halt, aber sprecht mich nicht an oder whatever. Also wie gesagt, kann man nicht reingucken, man weiß nicht alles, was da passiert ist. Das, was kursiert an Informationen und auch Gerüchten, das reicht, um einfach zu wissen, dass da vieles im Argen liegt. Und ich würde mir halt wünschen, dass man dann sagt, hey, macht so, was ihr wollt, aber lasst mich in Ruhe. Und das würde aber aus meiner Sicht nicht implizieren, dass man die Eltern oder die Familie vom Platz stellen lässt.
Hintergrund ist ja, dass die Familie unweit des Augusta National wohnt, er dort auch aufgewachsen ist. Was viel mehr für uns natürlich interessant ist als das Boulevardeske ist, wie wird ihn das irgendwie beeinflussen? Im letzten Jahr hat es ihn nicht beeinflusst. Ich glaube insgesamt, er geht da zumindest auf seine Art dann auch cool mit um, zumindest so, dass ihn das leistungstechnisch nicht groß bestören wird. Er hatte ja auch noch ein paar weitere Aufgaben in diesem Jahr beim Augusta National. Er musste ja auch das Masters Club Dinner ausrichten als amtierender Champion.
Ja, und hat sich da top drauf vorbereitet, dahingehend, dass er nämlich, ich habe es immer gesagt und mir wurde nicht so wirklich zugehört, da Patrick Reed hat Gewicht verloren, ein paar Kilo, jetzt nicht übermäßig, wir sprechen nachher noch über etwas mehr Kilos, die da verloren wurden bei einer anderen Person, aber bei Patrick Reed ist es durchaus so, dass der ein ganz klein bisschen besser ins T-Shirt passt. Und das war auffallend, das ist aber in seinem Fall jetzt also wirklich nicht spielgefährdend, denke ich, und er hat das relativ... ja, zweckentfremdet und hat gemeint, er hätte abgenommen, er wäre jetzt quasi zu dünn für seinen Green Jacket und dafür könnte er sich jetzt aber auch leisten, beim Champions Dinner das dann ordentlich alles reinzufuttern, weil dafür hätte er jetzt ja Platz gemacht.
So sieht's aus. Ein leckeres Dinner, wenn man das mal vergleicht. Also Salat vorweg, dann ein Prime Bone in Cowboy Ribeye, also ein schönes Steak, hätte auch Fisch gegeben. Die Alternative wäre eine Bergforelle gewesen und dazu dann ja zum Teil üblich amerikanische Beilage. Macaroni und Cheese, Corn Cream Brûlée, das klingt auch recht nett, mal gucken, habe ich selber noch nie gegessen und zum Dessert unter anderem, das ist mein Favorite, Tiramisu.
Ja, aber das beste Tiramisu ist erwiesen, ich habe schon hier kollegeninterne Wettbewerbe absolviert, ist von mir und das wird Patrick mit ehrlich gesagt nie genießen, du vielleicht schon.
Na, vielleicht, das habe ich ihm dann voraus, ich werde nie das Ganze nie im Augusta National essen, aber das muss ja auch nicht,
wenn Tiramisu gut ist,
ist die Umgebung völlig unwichtig. Für Patrick Reed,
wir können uns in Grün anziehen.
Genau, so ist es. Für Patrick Reed ist die Umgebung natürlich nicht unwichtig, Masters für ihn was Besonderes aus, wie gesagt, diversen Gründen, aber die Form ist nicht so geil seit dem letzten Masters, wenn wir es einfach mal runterbrechen. Da hat er nämlich nur seit seinem Triumph viermal die Top Ten geknackt.
Ja, also da ist er ziemlich so ein bisschen abgerutscht, in Anführungszeichen. Das ist halt auch bei ihm immer äußerst bewegt. Gerade diese Ryder Cup-Geschichte, dann wieder dieses Theater, sagen wir es mal so, mit John Spieth. Und diese ganzen persönlichen Levels, auf die er sich immer wieder herablässt. Also er ist ja genau der Typ, der es halt einfach nicht lassen kann, das vieles persönlich zu nehmen und vieles davon dann mit seinem Auftreten in der Öffentlichkeit natürlich dann noch irgendwie spektakulärer zu gestalten und insofern, aber das ist er einfach. Also deswegen, ich glaube, es auch diese Familiengeschichte stört ihn überhaupt nicht, was jetzt wiederum aus meiner Sicht keine gute Charakterbeschreibung ist, wenn dann das nicht stört. Also ich würde Menschen gerne zugestehen, dass sie damit zumindest ein Problem haben, wenn sie die eigene Familie vom Platz stellen, aber ich glaube, da hat er keins mit. Und ja, also meine Güte, Patrick Reed ist aber jemand, der schon auch, also der natürlich unglaublich über den Kopf kommt, unglaublich über Motivation kommt und der, glaube ich, gerade jetzt durch dieses Champions Dinner, was er ausgerichtet hat und diesen erlesenen Club, in den er da jetzt aufgenommen worden ist, als eben Mastersieger, dass der da schon Energie rausziehen kann und dass der dann durchaus möglicherweise jetzt auf dem Platz dann auch wieder deutlich mehr zeigt, was er eigentlich kann. Ob er jetzt tatsächlich an die Form des Vorjahres anknüpfen kann, weiß ich nicht.
Trifft das auch auf Jordan Spieth zu, zeigen, was er kann, wenn er das irgendwo gezeigt hat, dann natürlich beim Masters. Aber auch im letzten Jahr, da war es für seine Verhältnisse dann auch am Ende nicht erfolgsversprechend und zufriedenstellend gelaufen. Dritter wurde er. Gut, das ist für seine Masters-Verhältnisse natürlich nicht das, was er sich vorstellt. War ja auch zweimal Zweiter schon. Auch da unter eher unglücklichen Umständen. Ich habe es gesagt, schlechteste Platzierung, geteilter Elfter. Also wenn er irgendwo abräumen kann, dann beim Masters. Und es wäre ja auch mal wieder an der Zeit. Seit 2017, seit The Open Championship, nichts mehr gewonnen.
Ja, das Problem Jordan Spieth oder das Problem von Jordan Spieth mit seiner Form stellt sich ja in allen möglichen Facetten immer wieder dar. Wir hatten jetzt auch beim letzten Turnier wieder zwei Tage, wo du sagst, ja Moment, da geht ja wieder was. Und dann wieder zwei Tage, wo offensichtlich nichts ging. Und es ist wirklich ganz schwer einzuschätzen. Er selbst, und da weißt du jetzt eben nicht, was ist Marketing-Sprech, weil Jordan Spieth natürlich absolut souverän genau weiß, was er den Medien auch zum Fraß vorwerfen muss, damit er seine Ruhe hat. Er sagt natürlich, my expectations are high this week. I feel great about the state of my game right now. I feel like my recent results are on the tell of where my game is actually at. Das heißt, ich bin eigentlich in der Top-Form, hat sich jetzt in den Ergebnissen nicht so geäußert. Aber alles super und ich habe durchaus das Gefühl, dass ich das Ding hier wieder gewinnen kann. Und die Frage ist eben, wie viel davon er ehrlich sozusagen in sein Mindgame reinkriegt, um sich zumindest jetzt einfach mental da sehr, sehr, sehr gut einzustellen. Ich meine, letztes Jahr diese Aufholjagd, die er gestartet hat in der allerletzten Runde dann am Sonntag, die war ja auch bemerkenswert. Aber ich sehe halt das Problem bei ihm, dass ich schon ewig lang keine vier wirklich adäquat guten Runden mehr gesehen habe bei ihm. Das wäre jetzt der Mega-Knaller, wenn das jetzt in Augusta der Fall wäre und dann ist er sofort in der Lage, das Ding zu gewinnen. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt gerade noch nicht, wo das herkommen sollte. Ist aber natürlich theoretisch, wie beim Golfen ja immer alles möglich ist, kann es auch bei ihm passieren. Also das sind Reed und Spieth in einer relativ ähnlichen Situation, auch wenn es jetzt ganz verschiedene Spieler sind und auch ganz verschiedene Probleme, aber rein von der Erfolgsbilanz der letzten Monate und von dem, wie sie reingehen, sind sie ganz ähnlich dabei und ich würde beide nicht unterschätzen, würde jetzt aber so vordergründig beiden jetzt auch nicht zwingend zuschreiben, dass sie das Ding auf jeden Fall gewinnen werden.
Genauso wenig wie Tiger Woods, obwohl wenn wir die Form der letzten Monate und des letzten halben Jahres dann einfach mal nehmen, da gehört er natürlich zu denen, die am formstärksten sind und vor allen Dingen, wenn es um Augusta geht, wenn es um das Masters geht, dann ist er ja sowieso einer, den man immer auf der Rechnung haben muss. 19 Cuts in Folge geschafft zwischen 1997 und 2018. Immer wenn er dabei war, hat er dann auch den Cut tatsächlich geschafft, hat ja auch ein paar Mal schon gewonnen, viermal nämlich und der sucht ja nach diesem 14. Major-Titel in seiner Karriere, beziehungsweise er hat 14, er will 15 haben und da wäre natürlich ein weiteres Masters was ganz Besonderes. Jetzt hat er vor dem Turnier gesagt, ja, ich kann durchaus mithalten, fühle mich auch als Mitfavorit oder als jemand, der in der Lage ist, da zu gewinnen. Sorgen macht ihm nur so ein bisschen sein Putting, beziehungsweise die Art und Weise, wie er auch sein Spiel ja auf Linie bringen kann, weil er natürlich auch aufgrund seiner Verletzung nicht mehr so trainieren kann wie in den letzten Jahren. Er muss das Training dosieren, kann nicht mehr bestimmte Bereiche forciert trainieren, sondern muss ja alles auf dem Level halten und das ein bisschen austarieren. Heute trainiere ich das, morgen trainiere ich das. Er kann diese Marathon-Sessions an Training natürlich altersbedingt und verletzungsbedingt nicht mehr durchziehen, wie er das früher gemacht hat, was ihn früher so ausgezeichnet hat. Ist das aus deiner Sicht ein Nachteil jetzt auch gerade mit Blick auf das Masters?
Nö.
Bei Tiger nicht, ne?
Eine meiner seltenen zweibuchstabigen Antworten. Bei Tiger ist es so, also natürlich ist es ein Problem. Also das, du hast das alles illustriert und natürlich kann er nicht mehr diese Intensität im Training fahren, die er schon mal hatte. Wobei er ja auch also flapsig formuliert trainiert hat wie ein Bekloppter. Mhm. Was vielleicht auch nicht zuletzt damit zu tun hat, dass er dann extreme körperliche Probleme auch bekommen hat. Also dass Tiger jetzt mit seinem Körper, naja, also blumig ausgedrückt, Schindluder getrieben hat, ist jetzt, glaube ich, nachwirkend oder im Rückblick auch klar. Da muss man jetzt auch kein Experte sein für. Aber ich glaube trotzdem, dass Tiger jetzt sich, seinen Körper und seinen Schwung so weit im Griff hat, dass diese etwas geringere Trainingsintensität nicht zwingend ein Problem ist, schon gar nicht, wenn es nach Augusta geht, wo er einfach jeden Grashalm kennt und ganz, ganz genau weiß, wie er da alles spielen muss. Und das ist bei einem Platz wie Augusta tatsächlich ein Vorteil, der immer nicht ganz so einfach zu bewältigen ist, zumindest jetzt im Turnierablauf. Eine gute Runde kann da jeder mal drauf spielen, wenn es gerade passt, aber da wirklich im Turnier diese vier sehr guten Runden hintereinander abzuliefern, das in Augusta finde ich schon speziell schwer. Mhm. Und da hat Tiger Woods einen Riesenvorteil durch das, was er da alles schon gemacht hat. Und der größte Vorteil ist, dass er weiß, dass er den Vorteil hat, also, dass er halt auch selber sagt, ja, meine Güte, also ich war da schon überall mal und hab da schon x Erfahrungen auch und da kann er drauf aufbauen. Und der Bereich, den er selbst ja als so ein bisschen problematisch angesehen hat, nämlich das Putten, ist jetzt wiederum kein Bereich, wo es mit der Trainingsintensität Probleme gibt, weil zum Putten hinstellen, das kann er sich durchaus und das kann er auch längere Zeit und das ist einfach eine, das ist ein Touch-Problem gegebenenfalls und auch ganz viel im Kopf. Und ich habe aber irgendwie, habe ich das Gefühl, dass Tiger dieses Jahr jetzt so ein bisschen ja, stabiler ja inzwischen mit seinem Turniersieg nach Augusta reisen kann. Der weiß einfach, der hat Atlanta gewonnen, der ist jetzt wieder, und das hat er quasi wortwörtlich auch so gesagt, der ist jetzt wieder, hat sich wieder in diesen Kreis der Spieler vorgearbeitet, die in der Lage sind, ein Turnier zu gewinnen. Mhm. Und dann ist halt prinzipiell alles möglich. Das ist so ein Phrasenschwein-Spruch, aber es ist einfach so. Und ich würde Tiger nicht aus der Rechnung nehmen, tatsächlich. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, das kann natürlich, wie Golfturniere so sind, das kann 2 Tage furchtbar laufen und dann ist er weg. Aber ich würde nicht ausschließen, dass der am Sonntag noch in the mix ist und theoretisch auch in der Lage ist, das Turnier zu gewinnen.
Und statistisch ist er ja eigentlich auch der ideale Sieger, nicht nur der ideale Sieger, sondern auch der wahrscheinlichste Sieger. Wir haben das Feld des Augusta National 2019 ja mal durchgesiebt aufgrund von 10 Key-Statistiken der Turniergeschichte und da kommt am Ende Tiger Woods raus als möglicher und wahrscheinlichster Sieger. Hört mal rein bei uns in das kurze Take hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir noch über weitere Stars der Szene, über weitere Leute, die sich natürlich beim Augusta National Start 2019 einiges ausrechnen.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Nurgolf Masters Preview. Wir gucken auf die einzelnen Contender, auf die Favoriten und checken mal so kurz vor dem Start des Masters 2019 die Lage im Augusta National. Mein Name ist Malte Asmus, Desiree Wolf, unsere Expertin Desiree. Und wenn wir über Leute sprechen, die bei Majors abgeräumt haben, dann müssen wir natürlich auch auf Brooks Koepka gucken. US Open Sieger 2017, 2018 und 2018 ja auch noch PGA Championship geworden. Damals noch mit ein paar Kilo mehr auf den Rippen, mittlerweile ja deutlich erschlankt oder verschlankt. Damit hat er sich, sagen Experten, nicht unbedingt einen Gefallen getan. Wenn man jetzt Brooks Koepka mal runterbricht und sagt, gewogen und für zu leicht befunden für Augusta, trifft es aus deiner Sicht zu?
Das ist ausgerechnet im Golfsport, also ausgerechnet bei Brooks Koepka natürlich so ein Spruch, den du normalerweise nie in den Mund nehmen würdest, weil er ja, ich weiß nicht, vielleicht ist der also unter, also jetzt mal die, und man möge mir verzeihen, das ist kein Bodyshaming, aber mal die Athleten aus der Rechnung genommen, die sozusagen Übergewicht haben, also ich meine jetzt nicht einen John Daly oder so, wo es jetzt wieder andere Gewichtszusammensetzungen gibt, sage ich mal, und auch unterschiedliche Anteile von Körperfett. Bei Brooks Koepka, das ist ja ein Schrank und ein absoluter Bodybuilder fast schon, also Type of Athlete. Und das ist, dass der jetzt so viel Gewicht verloren hat, war sehr überraschend, ist auch absolut sichtbar von außen, noch deutlich sichtbarer als bei Patrick Reed. Und weil es natürlich auch deutlich mehr Kilos sind. Und mir ist nicht ganz klar, warum er das gemacht hat. Also er hat da mal gesagt, so nach dem Motto, du guckst dir Michael Phelps an, der zum Mittagessen 6.000 oder 7.000 Kalorien isst. Und aber ich wollte ein bisschen Gewicht verlieren. Und vielleicht habe ich das auch ein bisschen zu aggressiv angegangen. Aber der hat sich ja dann praktisch auf wie viel 1.800 Kalorien pro Tag dann limitiert. Mhm. Und das ist für einen Spitzensportler. Ich meine, also für mich wäre das kein Problem. Im Gegenteil, aber ich würde da vielleicht so ganz, ganz sacht ein bisschen mit abnehmen als normal unterwegs seiender Mensch. Aber Köpka mit seinem Trainingsaufwand, den er hat, das geht ja gar nicht. Da brauchst du mehr Kalorien, einfach um auch den Muskelaufbau oder die Muskelerhaltung ja nicht zu gefährden. Und bei ihm ist es tatsächlich so, dass er jetzt mit dem Gewichtestemmen aufhören musste, weil er es nicht mehr gepackt hat. Also verstehe ich nicht. Ich meine, natürlich kann man sagen, sein Konzept des fast schon übertrainierten Athleten muss es nicht ideal sein und das einen Tick abzuschwächen, okay, aber ich verstehe halt nicht, wie dreifache Majorsieger nicht jemanden an ihrer Seite haben, einen Ernährungsberater oder what the hell, Fitnesscoach, der einfach sagt, ja, ist ja okay, wir können gerne ein bisschen runtergehen, aber wir müssen das steuern, wir müssen das über einen längeren Zeitraum machen und du solltest jetzt nicht innerhalb von 3 Monaten irgendwie x Kilo Gewicht verlieren, weil das wird deiner Wettkampfform schaden. Ich meine, das weiß ich und ich bin nicht vom Fach, also ich verstehe sowas immer nicht. Also manchmal stehst du echt da und denkst dir, was machen die eigentlich den ganzen Tag oder beziehungsweise was haben die eigentlich für ein Team um sich rum? Das muss ja nicht jeder so krass drauf sein wie Phil Mickelson, der da wirklich wahrscheinlich 3 Experten dafür hätte, aber also ist für mich nicht erklärlich. Und also ganz blöd formuliert, kann mich gerne Lügen strafen, aber ich sehe ihn tatsächlich so jetzt gerade nicht in der Lage, da ganz vorne mit dabei zu sein. Er hat sich da wirklich in letzter Zeit komplett rausgeschossen. Also er war dann nicht mehr so weit dabei, wirklich mitmachen zu können. Und ja, das, ich meine, du hast ja, also nach den beiden Major-Siegen 2018 hast du gedacht, Brooks Koepka überrollt es die Golfwelt. Und dann fängt das Abnehmen an. Ich meine, entschuldige mal, also da fällt mir manchmal auch nichts mehr ein.
Selbstsabotage nennt es der Golf-Channel-Analyst Brendel Shampley und damit hat er nicht so ganz Unrecht. Ja, gucken wir noch auf Francesco Molinari, weil du vorhin gesagt hattest, Platzkenntnis ist wichtig natürlich, als du über Tiger Woods gesprochen hast. Francesco Molinari hat die Platzkenntnis im Augusta National, der hat da ja auch schon mal gespielt, aber ganz zu Anfang, sein erster Auftritt beim Masters, da war er Caddy.
Ja, das ist eine schöne Geschichte. Wurde natürlich auch entsprechend aufgemacht von der European Tour. Sein Bruder Francesco Molinari, der inzwischen...
Eduardo.
Ja, Entschuldigung, ich komme auch schon durcheinander, ist ja peinlich. Also sein Bruder Eduardo ist ja inzwischen derjenige, der deutlich niedriger unterwegs ist in den Touren, also der auf der European Tour unterwegs ist und da auch im Moment nicht um Siege mitspielt. Francesco hat da natürlich den steilen Karrierestart hingelegt und ihn muss man jetzt, also das ist nicht böse gemeint, aber längst überholt, das wissen die beiden Brüder auch, wie da jetzt die Hierarchie verteilt ist. Aber 2006 war eben die Situation, dass Eduardo die Qualifikation fürs Masters hatte, weil er als US Amateur das vorherige Jahr gewonnen hatte. Und sein Bruder hat dann für ihn Caddy gemacht und war gar nicht so begeistert eigentlich ob diese Aufgabe, weil Francesco dann gesagt hat, ich habe die Schläger getragen und ich habe einfach nur gebetet, dass er irgendwie gute Schläge macht. Es war natürlich wahnsinnig toll, dort zu sein, aber es war überhaupt kein Spaß, die Schläger für ihn rauszusuchen, weil es halt einfach ein tougher Course ist, da rumzucaddieren. Also da Caddy zu machen, ist ja eine Riesenaufgabe. Das ist ja ein schwerer Golfkurs. Du musst ja sehr, sehr genau wissen, was du dann deinem Spieler rätst. Und Francesco ist nun mal kein ausgebildeter Caddy. Und 2006 war es erst recht nicht. Ich meine, jetzt hätte er ja auch noch deutlich mehr Erfahrung. Insofern war das, glaube ich, für ihn ein ziemlicher Eiertanz. Da wird er nicht so happy gewesen sein, was er da alles leisten musste letztendlich und vielleicht auch gar nicht konnte. Aber es ist ja nur nicht so, dass er dieses Jahr das erste Mal als Spieler da sein würde. Das ist jetzt seit einigen Jahren. Und jetzt werden wir mal gucken. Also Francesco Molinari wiederum. Wir haben ja über viele gesprochen, die im Moment nicht in Form sind. Und Francesco Molinari gehört definitiv zu denen, die absolut in Form sind, die sich gut gezeigt haben in der letzten Zeit. Hat das Arnold Palmer Invitational gewonnen. Beim WGC nun gut, er hat es nicht gewonnen, aber es war jetzt lange Zeit auch wirklich ein super Auftritt. Und also der kann einfach jetzt, der kommt auch so ein bisschen wie bei Brooks Koepka, wobei, wie gesagt, bei Koepka haben wir diese Gewichtssache, die so ein bisschen einschränkend ist. Aber Koepka sagt halt auch, ich war noch nie beim Masters als dreifacher Majorsieger. Das ist ein anderes Auftreten. Und genauso ist es bei Molinari ein anderes Auftreten als amtierender Opensieger und als Ryder Cup Hero vom Team Europe. Und sowas kann echt viel ausmachen. Das ist eine ganz, ganz große Sache von Selbstbewusstsein, auch gerade auf diesem altehrwürdigen Kurs. Insofern würde ich Francesco Molinari da hoffentlich wirklich gute Chancen zuschreiben, sich da weit nach vorne zu spielen.
Noch besser in Form ist allerdings Rory McIlroy und der hat ja das große Ziel Career Slam vor Augen. Endlich möchte er also dieses fehlende Bein dieses Career Slams gewinnen, das Masters. Und weil wir vorhin Platzkenntnis angesprochen hatten bei Woods und auch bei Molinari, Rory McIlroy hat diese Platzkenntnis auch. Der kennt sogar Orte, die viele andere noch nie gesehen haben. Ist böse, ich weiß.
Ich möchte das nicht unterstützen. Ich glaube, dass Rory mit drüber bügel. Ich glaube, dass Rory mit einem sehr, sehr, sehr guten Rückenwind jetzt da ins Turnier reingeht. Und ich habe das schon seit Monaten als höchst problematisch angesehen, dass wir alle immer über diesen blöden Career Grand Slam reden. Aber das ist natürlich sportgeschichtlich unglaublich wie soll ich sagen, herausfordernd und natürlich auch toll zu berichten, wenn er dann stattfinden würde. Und es ist halt, ich glaube, das Masters ist nicht das einfachste Turnier zu gewinnen, wenn es dann der Career Grand Slam sein muss. Ich glaube, das ist einfacher zu gewinnen, wenn du diesen Druck noch nicht hast. Wenn du zwar vielleicht noch weniger Majors gewonnen hast, aber wenn das irgendwie noch so ein bisschen zufälliger in Anführungszeichen passiert und du nicht so im Spotlight bist, was natürlich Rory jetzt ist. Und so ziemlich jeder sagt jetzt, mach's halt endlich. Und da werden wir sehen, ob da seine mentale Gesundheit dafür ausreicht, dem Druck standzuhalten und ob er sein Spiel natürlich auch auf den Platz bringt. Rory hat ja wirklich schon, ja, du hast natürlich schon drauf angespielt, da gab es schon diverse Spielzüge, sage ich jetzt mal Sportarten untypisch, die er da gemacht hat, die ihm durchaus Unheil auch gebracht haben. Ich denke trotzdem, bei ihm, also er wird selten in better shape dahin kommen. Er hat das die ganze Jahresplanung drauf ausgerichtet. Er hat nur PGA Tour gespielt und da wirklich ja super Ergebnisse und dann folgerichtig auch den Sieg dann abgeräumt und was für einen noch dazu. Und ich glaube, dass er jetzt wirklich, also er wäre überreif, dieses Masters zu gewinnen, und ich bin sehr gespannt, ob wir das am Sonntag eben auch noch sagen oder ob wir am Sonntag darauf zurückblicken müssen, dass er wieder irgendeine der ersten Runden völlig in die Binsen geschossen hat und sich dadurch der Siegchance beraubt hat. Also ich hoffe nicht, und wäre mein größter Wunsch, dass wir da am Sonntag ein sehr, sehr spannendes Game noch haben und Rory mittendrin steckt. Am besten Rory und Tiger und meinetwegen noch Jordan. Dann sind meine Nerven zwar völlig brachliegend am Schluss, weil ich dann immer noch für Rory routen würde, aber das wäre mal eine Show.
Und eine Show wäre, wenn dann noch dazu käme Mickelson, der mit 48, okay, der ist zu alt dafür. Es hat noch keiner gewonnen, der älter als 46 war im Augusta National. John Rahm, der würde vom Alter her durchaus ins Beuteschema passen, aber naja, wir haben es in unserem Statistik-Podcast aufgedröselt, auch der hat eigentlich keine Chance, aber wenn wir es von der Form her sehen und von der Art, wie er auftritt, wäre er doch einer der natürlich mit heißen Kandidaten. Und Ricky Fowler, der sich selber ja auch als aktuell sehr, sehr formstark einschätzt und der ja auch 2019 schon gewonnen hat, nämlich bei der Waste Management Phoenix Open, also auch einer, der durchaus im Augusta National was abrufen kann.
Ja, also ehrlich gesagt, also nichts gegen diese Statistikeinheit und gegen deine Prognosen, die du da aufgestellt hast. Das ist ein faszinierendes Zahlenspiel und Gedankenspiel. Aber ich würde mir, und das ist gerade kein persönlicher Angriff auf dich, um Gottes Willen, aber ich würde mir wünschen, dass es genau keiner wird aus denen, die du da vorher gesagt hast. Weil das Schöne ist ja im Golfsport, dass die Statistik durchaus hilft bei der Analyse mancher Dinge und auch manche Dinge bestätigt. Und aber so Master-Sieges sind oftmals so unberechenbar. Also ich möchte nicht wissen, ob irgendjemand irgendwann mal Danny Willett damals auf der Rechnung hatte. Ich möchte immer noch wissen, ob da einer drauf gesetzt hat und sich echt dumm und dämlich gewettet hat. Weil, also dumm und dämlich reich gewettet hat, weil das ist ja immer noch ein Kuriosum aus meiner Sicht. Er übrigens mit strahlend grüner Krawatte beim Champions Dinner, das ist so witzig, da steht lauter so altehrwürdige Golfer und da steht Andy Willett da und grinst wie ein Honigkuchenpferd und hat so eine strahlend grüne Krawatte dran. Und es war tatsächlich, also bitte auch Entschuldigung, Danny Willett, aber ich berichte darüber seit Jahren und natürlich ist er ein Begriff für mich, aber ich habe so diese, das war ja relativ klein alles, weil da so viele Golfer drauf passen müssen, und habe ich die so abgescannt, Legende, und hier und und der. Und dann kam ich zu Danny Willett und es ist natürlich eine Zehntelsekunde, aber ich habe mir kurz überlegt, wer ist das?
Wer ist Willett?
Also, es war so irgendwie so, ach ja, stimmt, klar. Und also das ist natürlich, es gibt immer wieder diese totalen Überraschungssiege, und ich meine, gerade wenn du zum Beispiel bei den Flight nimmst von Rory, der geht auf die Runde die ersten zwei Tage mit Ricky Fowler, das ist natürlich Bombe, das ist total cool. Und dem haben sie dann noch Cameron Smith in den Flight getan. Und das ist zum Beispiel, das ist so ein Typ, der kann, weißt du, das ganze Medieninteresse geht auf Rory und geht auf Ricky. Und der gute Cameron, von dem eh alle sagen, ja, das sieht aus wie ein Milchbubi, wo ich immer schon total Aggressionen kriege, wenn ein Sportler so beschrieben wird. der kann da in aller Ruhe sein Spiel abziehen und ich würde nicht ausschließen, dass er nicht den schlechtesten Score abliefert von den dreien nach zwei Tagen. Also das ist, das sind so viele interessante Konstellationen. Auch Jordan Spieth letztendlich mit Paul Casey und Brooks Koepka. Also das ist so, wo du sagst so, wow. Natürlich ganz viele Ryder Cup Paarungen, also mit Spielern aus Team USA und Europe gemischt. Aber bei diesem Turnier, also ich kann nur sagen, selbst wenn man nicht der größte Golffreund ist und selbst wenn man natürlich gewisse Traditionen wohlformuliert des Augusta National Clubs nicht gut findet oder auch Verhaltensweisen und so weiter, oder auch manikürte Grüns oder was weiß ich, bunt gespritzte Pflanzen, alles auf Top-Zustand gebracht irgendwie, wenn man das prinzipiell nicht so gut findet. Was dann letztendlich an Turnier da abgeht von Donnerstag bis Sonntag, ist einfach eins der größten Golfereignisse des Jahres. Und das ist so faszinierend zu gucken. Dazu kommt, dass es ja auch noch einen Livestream gibt, auch jetzt für Leute, die sich vielleicht kein Pay-TV leisten. Und dass du wirklich die Amen Corner einfach so angucken kannst, ohne einen Zugang zu haben. Und das ist, also da kenne ich schon wirklich Leute, auch aus meinem Bekanntenkreis, die eigentlich das ganze Jahr über kaum Golffans sind, die vielleicht maximal Ryder Cup gucken und die aber sagen, Augusta, da sitze ich aber vom Selbstfall vorm Laptop und gucke mir zumindest diese Amen Corner, diese Wahnsinnsecke an, einfach, das ist unfassbar toll als Golfplatzanlage. Und wenn du dann siehst, wie auch Spieler, ich meine, dazu gehört wieder auch Spieler scheitern, wir wollen ja nicht schon wieder auf Jordan Spieth rumtrampeln, tun das aber hiermit, aber natürlich auch ganz andere Spieler schon wieder einfach wieder Dramen auf dem Platz sich abspielen, das ist ein Riesenturnier und also ich kann noch nicht mal alle vier Tage komplett durchgucken, natürlich, weil man ja durchaus auch noch ein paar Brötchen verdienen muss. Aber was ich kann, werde ich schauen. Und Sonntag habe ich Gott sei Dank Zeit für die Schlussrunde komplett. Und das, also wenn man einen Hauch von Zugang zum Golfsport hat, müsste man da eigentlich reinschauen.
Und am Montag besprechen wir das Ganze dann hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Am Freitag kriegt ihr natürlich dann auch schon mal die Analyse der ersten Runde. Und Desiree, darauf könnt ihr mich dann festnageln. Ich lege mich mal auf eine Prognose für die beiden Deutschen fest, für auf Bernhard Langer und Martin Keimer. Ich sage, Bernhard Langer wird so die ersten drei Tage irgendwo in den Top 20 sich aufhalten, am Ende in den Top 30 landen. Und Martin Keimer, der wird nach zwei Runden leider die Taschen packen müssen.
Ja. Gehst da habe ich leider nichts entgegenzusetzen.
Also werden wir mal gucken, ob das dann tatsächlich auch der Wahrheit entspricht, ob diese Prognose...
Ich befürchte ja.
Werden wir am Montag überprüfen hier auf meinsportpodcast.de bei nurgolf, unserer großen Masters-Analyse, unserer Rückschau. Montag dann im Podcatcher eurer Wahl auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal meinsportpodcast.de. Desiree, viel Spaß beim Masters gucken. Wir hören uns.
Das tun wir. Ich freue mich drauf. Bis dann.
Eine Nacht, zwei Menschen und ein Fall, der Amerika bis heute spaltet. Hallo, ich bin Malte Asmus und in der neuen Folge Tatort Sport rekonstruiere ich den Fall Mike Tyson. Die Begegnung zwischen dem jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten im Boxen und einer 18-jährigen Schönheitskönigin. Unstrittig ist, es gab Sex. Strittig ist, war er einvernehmlich. Was danach passiert, wird zu einem der explosivsten Prozesse der 90er Jahre. Es geht um Sex, um Macht, um Hautfarbe, um Klischees, Erwartungen und darum, wem Amerika am Ende glaubt. Tatort Sport, Mike Tyson, Sex, Macht und Hautfarbe. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.